zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem historischen Weihnachtsmarkt. Vom 25. November bis 22. Dezember im Herzen Osnabrücks.
Frohes neues Jahr, ich freue mich, dass du da bist. 2023 wartet auf uns. Ich möchte mit dir in dieser Folge einen Blick in die Zukunft wagen, auf ein großes Jubiläum in der Stadt und unser Essen von morgen. Ich blicke in einen großen schwarzen Eimer, so einen, in dem auf dem Bau immer Zement angerührt wird. Der Inhalt ist allerdings nicht grau, sondern quietschgrün. Ganz viele klitzekleine sesamkorngroße Stückchen liegen da drin. Sieht aus, als ob hier jemand sein Aquarium oder seinen Gartenteich sauber gemacht hat. Und damit liege ich gar nicht so falsch.
Die sind bei uns natürlich als Entengrütze verschrien. Würde eigentlich bei uns in Deutschland niemand auf die Idee kommen, sie zu verzehren.
Das ist die neue Entengrütze-Ernte der Hochschule Osnabrück. Wenn es nach Andreas Ulbricht geht, werden die kleinen knallgrünen Körnchen bald sehr oft auf unseren Tellern landen.
Wir haben schon ein wirklich köstliches Pesto verzehrt. Es ist halt wirklich grüne Biomasse, aber eine sehr von der Farbe her extrem attraktiv.
Finde ich auch.
Und kann also ein Gericht wirklich auch farblich entsprechend toppen.
Andreas Ulbricht ist Professor für Gemüseanbau und Verarbeitung an der Hochschule Osnabrück und forscht mit seinem Team am Essen der Zukunft. Er will dabei helfen, dass wir uns gesund, nachhaltig und regional ernähren. Obwohl für die Landwirtschaft ja in der Stadt kaum bis gar kein Platz zur Verfügung steht. Und genau da kommt die Entengrütze ins Spiel.
Das sind Pflanzen, die meist so aus zwei blattähnlichen Strukturen bestehen und am unteren Bereich eine ganz kleine zentrale Wurzel ausprägen.
Das sehe ich, so ein ganz, ja. Wie so ein kleines
und,
so ein
klein, und die, kleines damit Schwänzchen. Mit den beiden Blättern schwimmen die Wasserlinsen auf der Wasseroberfläche.
Und die sind und, jetzt besonders gesund?
Ja, und die...
Kann ich die direkt jetzt essen?
Die können Sie essen. Das können Sie tun, wenn Sie das wollen. Schmeckt nicht sehr intensiv.
Ich lutsche die mal eben von meinem Finger ab. Schmeckt nach Rasen.
Ja, das schmeckt relativ neutral. Das ist aber als Biomasse durchaus gut. Denn wenn Sie mal Ihren Salat, Ihr Blattsalat essen, auch das, wenn Sie den mal ohne Dressing verzehren, schmeckt das auch nicht sehr intensiv. Von daher ist die Wasserlinse eine ideale Ausgangsmasse, um Pesto zu erzeugen, um entsprechende...
Pesto könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, auch mit der Farbe, toll.
Genau, von der Farbe her und dann haben Sie auch... Anders als bei anderen Pesto-Ausgangsmaterialien wie Basilikum zum Beispiel deutlich höhere Inhaltsstoffe. Also sie haben hohe Proteingehalte, sie haben durchaus Kohlenhydrate mit am Start. Also das Pesto, was sie dann essen würden, hätte auch nicht nur den aromatischen Anspruch, dass es gut schmeckt, sondern es würde einen entscheidenden Beitrag zur Ernährung darstellen.
Na dann her damit, worauf warten Sie denn noch?
Ja, das muss noch entsprechend in größere Einheiten überführt werden. Dann muss geklärt werden, wer solche Lebensmittel tatsächlich auch herstellt. Da sind wir aber durchaus mit Unternehmen im Gespräch. Die müssen dann auch mutig sein. Nicht nur wir sind visionär unterwegs mit solchen Themen, die wir da bespielen, sondern wir brauchen auch Unternehmen, die mutig sind, in solche Dinge zu denken.
Aber da gab es ja auch schon Vorreiter in Sachen Algenfarmen zum Beispiel, dass sich da Start-ups gegründet haben, ne? Und Algen... angebaut haben. Kann man das genauso auch mit der Wasserlinse machen?
Also man kann das ähnlich wie auch mit der Wasserlinse machen. Man muss einfach auch sicherstellen, dass das Produkt für die Lebensmittelindustrie nutzbar ist. Da müssen Sicherheitsstufen noch überbrückt werden. Es muss geklärt werden, ist das überhaupt zulässig, ein solches Lebensmittel auf Basis der Wasserlinse in den Verkehr zu bringen. Aber die Basis, dass man so eine Produktionsanlage ins Leben rufen kann, die ist mittlerweile dann doch gegeben.
Andreas Ulbricht und seine Studis bauen die Wasserlinsen auf eine Art mobilen Regal mit mehreren Stockwerken an und sie können jede Woche schon um die 7 Kilo Wasserlinsen ernten. Bald darf das neue Superfood auch in die modernste Hightech-Indoor-Farm Deutschlands einziehen. Die steht auf dem Hochschulgelände im Stadtteil Haste und wurde erst vor ein paar Wochen eröffnet. Das ist quasi Andreas Ulbrichts neue visionäre Spielwiese.
Hier ist ein riesiger Schaltkasten vor mir. Sehr viele Knöpfe sind hier für die Heizung. Dann kann man noch Schattierungen einstellen, die Lüftung ob die Luft jetzt aus Ost- oder Westrichtung einströmen soll in die Gewächshäuser und von wo das Licht kommen soll. Hier wird unter anderem das Wachstum von Pfefferpflanzen erforscht. Bevor wir genauer auf den Pfeffer und nochmal auf die Vanille zu sprechen kommen, was ist denn das Besondere generell an dieser Hightech-Indoor-Farm, die Sie hier haben?
Also das Besondere an dieser Farm ist, dass wir die Umweltfaktoren, die das Wachstum der Pflanzen beeinflusst, wie zum Beispiel Temperatur, Lichtintensität, Lichtqualität, relative Luftfeuchte, CO2-Gehalt der Luft, Wasser und Nährstoffe, all diese relevanten Wachstumsfaktoren, die die Pflanze beeinflussen können, die können wir steuern und regeln.
Deswegen dieser dicke Schaltkasten hier direkt, wenn man reinkommt.
Also hier gibt es ganz viele Schaltkästen und die sind alle dafür da, diese ganzen Faktoren tatsächlich ständig zu überprüfen und das Optimum für die Pflanzen tatsächlich auch zu realisieren. Das Wichtige ist aber, dass wir wissen, was ist das Optimum für das Pflanzenwachstum, sei es bei Pfeffer oder Vanille. Und das zu erforschen, dazu braucht es also solche Räumlichkeiten, also ein Forschungszentrum, um genau das Wissen zu generieren, was benötigt Vanille und Pfeffer, um optimal zu wachsen.
Ich habe gerade schon mal auf die ganzen Knöpfe da geschaut, die hier an dem Schaltkasten angebracht sind. Sie bilden die Natur nach und steuern sie.
Ja, also diese Knöpfe, die Sie ansprechen, die sind die harten Knöpfe, die sagen an oder aus. Aber im Hintergrund läuft noch ein Softwareprogramm. Wenn wir sagen Licht ja, dann können wir die Lichtintensität in feinsten Nuancen variieren. Und wir können auch die Temperaturen so fein justieren.
Und da experimentieren Sie rum eben mit einem Müh mehr, einem Müh weniger. Was tut der Pflanze gut, was eben nicht. Wenn wir jetzt mal hier vielleicht zur Vanille eben reingehen. Da sehe ich pinkes Licht. Was hat es mit diesem besonderen pinken Licht auf sich?
Also das pinke Licht applizieren wir zusätzlich zu der normalen Globalstrahlung, die also gerade durch das Gewächshaus in die Gewächshauskabine hereinkommt. Und das pinke Licht bewirkt, dass das Streckungswachstum der Pflanzen verändert wird. Und was wollen wir hier bei den Vanillepflanzen? Die sollen natürlich sehr lang werden, die sollen bis zu 3 Meter lang werden. Aber auf dieser Länge wollen wir möglichst viele Blattanlagen haben. Und da gibt es ein einfaches Verfahren, dass wir also bestimmte Lichtquanten oder Strahlungsbereiche nutzen. Und somit haben wir auf 3 Meter Länge statt vielleicht sonst nur 15 Blätter, vielleicht 30 Blätter. Und das bedeutet, wenn Sie mehr Blätter haben, dann sind die Pflanzen bereit, leistungsfähiger zu sein. Sie können mehr Photosynthese machen. Und schaffen wir es, die Vanillepflanze dazu zu überreden, statt nach 3 Jahren zu blühen, auch schon nach 1,5 Jahren zu blühen.
Okay, ich habe noch nie eine Vanillepflanze gesehen.
In 2 Jahren auch noch nicht.
Was bringen denn die Erkenntnisse dann, die Sie hier in der Indoor-Farm gewinnen, dann auch für den Freilandanbau? Weil auf Dauer können wir ja nicht alles in Indoor-Farmen anbauen. Oder wie ist da Ihre Zukunftsvision?
Also das wollen wir eigentlich auch primär gar nicht. Also wir sind mit der Vanillepflanze mit der Motivation gestartet. Wir wollen die Vanillepflanze grundsätzlich besser verstehen, weil an den originären Standorten, zum Beispiel in Madagaskar, wo die Bourbon-Vanille herkommt, da gibt es große Umweltprobleme, Klimaveränderungen und die Vanillepflanze leidet. Und wir haben den Auftrag erhalten, zu erarbeiten, was macht die Pflanze leistungsfähiger oder beziehungsweise resistenter oder widerstandskräftiger gegenüber solchen Umwelteinflüssen wie dem Klimawandel. Und dann wollen wir das Kultursystem auch an dem Originalstandort durchaus optimieren. Wir wollen also dem Anbauer auch in Madagaskar erklären können, hört mal, ihr braucht die Pflanze nicht 3 Jahre zu kultivieren. Wir schaffen das mit einfachen Einflussgrößen, dass die Pflanze früher anfängt zu blühen und früher eine Schote ausbildet und wir früher Ertrag generieren können.
Ohne pinkes Licht in Madagaskar?
Das geht dann auch ohne pinkes Licht in Madagaskar. Das können unter Umständen ja dann Einflussgrößen sein, dass zum Beispiel bestimmte Nährstoffe in ihrer Komposition verändert werden, die der Pflanze dann zur Verfügung gestellt werden. Das wissen wir aktuell noch nicht, daran arbeiten wir.
Mit dieser super Hightech-Indoor-Farm, das ist die modernste in ganz Deutschland, das ist richtig?
Also in der Form auf jeden Fall, weil wir eben Kulturräume haben, die zum Teil mit normalem Licht, also in einer Gewächshausfarm funktionieren. Und dann haben wir zeitgleich auch 6 wichtige große Kulturräume, die unter Ausschluss jeglichen externen Lichtes, also komplett im Indoor-Bereich platziert sind. Diese Komposition, beides in einem Gebäude zu vereinen und dann auch noch entsprechend andere Fragestellungen damit beantworten zu können, das gibt es in Deutschland jetzt erstmalig hier in Osnabrück.
Indoor-Pflanzen und Forschung natürlich in Gewächshäusern, das ist ja jetzt so nichts Neues, ne? Sie betreiben hier aber Pionierarbeit, was diese Pflanzen angeht oder generell? Wie muss ich das einordnen?
Ja, Sie sagen was Richtiges. Also solche Indoor-Vertical-Farmen, die gibt es weltweit, die gibt es auch national. Da gibt es schon erste Ideen, sowas zu machen. Aber meist wird das mit Standardkulturen, die aus dem Bereich der Salate oder der Kräuter kommen, betätigt oder realisiert. Und meine platte Aussage ist immer damit, wir wollen für den urbanen Raum, für die Menschen in Metropolregionen, in großen Städten, natürlich in solchen Indoor-Farmen ein regional erzeugtes, wichtiges Lebensmittel erzeugen. Salate spielen da eine Rolle, aber ich sage immer so platt, von Salaten werden wir nicht satt.
Was haben Sie denn dann hier im Angebot? Weil Vanille, Pfeffer ist es nicht. Das ist nur ein nettes Gimmick, ein nettes Topping, wenn ich was schön würzen will. Was haben Sie denn dann hier noch im Keller versteckt?
Ja, also wir beschäftigen uns dann mit solchen Pflanzen, die tatsächlich Makronährstoffe liefern können. Das sind aus unserer Sicht die Süßkartoffeln, ganz bestimmte Variationen, aber der Süßkartoffel, die also bei uns in unseren Freilandkulturen nicht platziert werden können. Und bei den Wasserlinsen ist ganz besonders interessant, ähnlich wie bei den Süßkartoffeln, dass sie Makronährstoffe liefern. Und
heißt, wenn Sie mal so 2, 3 Beispiele nennen?
Das sind ganz besonders die Proteine. Wir suchen händeringend nach alternativen Proteinquellen. Die werden uns über die Süßkartoffel, aber ganz besonders über die Wasserlinse generiert.
Wie sieht da Ihre Vision der Ernährung der Zukunft aus, Herr Ulbrich?
Also die Zukunft sollte eigentlich so sein, dass wir neben einer ganz normalen flächengebundenen Kultur von Nahrungspflanzen Pflanzen identifizieren, die im urbanen Raum tatsächlich kultiviert werden, die einen wirklich wichtigen Beitrag zur Ernährung der Menschen sicherstellt, aber ganz besonders die Ressourcen, die wir im urbanen Raum tatsächlich auch haben, versuchen zu integrieren. Das versuchen wir aktuell schon. Wir versuchen, an ein Klärwerk zu gehen, einem Klärwerk Nährstoffe für Pflanzen zu extrahieren, auszukoppeln und damit praktisch Kreisläufe im urbanen Raum zu schließen. Denn solche Indoor-Farmen, und daran krankt das Thema nach wie vor, sind extrem energiebedürftig, bedürfen viele Ressourcen. Da braucht es viel Wärme, da braucht es viel Strom, um überhaupt Licht zu erzeugen in den Indoor-Farmen. Wir brauchen CO2, wir brauchen Wasser. Aber gerade eine solche Indoor-Farm hat die Möglichkeit, eine wunderbare Synergie zwischen Mensch, Pflanze und Umwelt zu realisieren.
Also als Ergänzung?
Als Ergänzung. Und unser Job ist es, oder unsere Vision ist, dass das tatsächlich auch gelingen kann, dass man solche Kulturräume im urbanen Raum im Sinne der Menschen in Metropolregionen etabliert bekommt.
Wie kommen Sie denn auf so mutige Ideen, auch so Gemüse aus Klärabwasser zu züchten? Sie hauen hier eine Idee nach der anderen raus. Also wie mutig muss man sein, dann solche Schritte zu gehen als Wissenschaftler?
Ja, also wir stehen halt vor der Herausforderung, dass wir den Klimawandel haben und dass wir einfach Wege suchen müssen, wie stellen wir die Ernährung der Menschen, die ja immer noch zunimmt, zwar nicht in unseren Bereichen, aber weltweit gesehen nach wie vor, wie stellen wir diese Ernährung sicher? Und wie können wir das im Einklang mit Umweltveränderungen, Klimawandel hinbekommen? Und das motiviert uns einfach mit unserem pflanzenbaulichen Grundverständnis auch Lösungsbeiträge dazu zu entwickeln. Und
da darf man keine Schranken im Kopf haben, ne? Nee,
da muss man wirklich, wenn man eins in den letzten 10 Jahren gelernt hat, dann muss man wirklich mal völlig neu denken und mutig sein, an alle Möglichkeiten der Einflussnahme in solchen Kulturräumen und Kultursystemen zu denken. Das ist am Anfang meist mit viel Widerstand verbunden. Den haben wir auch erleben dürfen. Aber aktuell zeigt es uns, dass wir vor 10 Jahren bereits schon richtig gedacht haben.
Die Zukunft kann man eben am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Stand, glaube ich, mal auf einer Postkarte oder so. Der Spruch passt aber auch hervorragend zu einem historisch einzigartigen Ereignis von vor 375 Jahren hier bei uns in Osnabrück. Da wurde ja hier und in Münster der Westfälische Frieden geschlossen. Ja, kurz für alle, die es nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben, das war ein 5 Jahre langer Friedenskongress, der erste internationale der Neuzeit, auf dem nahezu alle großen europäischen Mächte vertreten waren. Die Friedensverträge von Münster und Osnabrück waren dann das Ergebnis und beendeten den 30-jährigen Krieg. Aber nicht nur das, der Westfälische Frieden brachte auch Lockerungen im Religionsrecht und eine völkerrechtliche Ordnung für Europa. Kaiser und Papst hatten dann weniger Macht. Staaten sollten eben unabhängig sein, die gleichen Rechte haben und gemeinsam für Frieden und Sicherheit sorgen. Ja, das sind alles Grundsätze, die heute total selbstverständlich sind, sollte man meinen. Ja, aber der Krieg in der Ukraine, kaputte Demokratien hier bei uns in Europa, flüchtende Menschen und nicht zuletzt die Klimakrise beweisen aber, dass eben nicht alle an einem Strang ziehen. Braucht die Menschheit einen neuen Westfälischen Frieden? Einen für das 21. Jahrhundert? Was können wir heute vom Westfälischen Frieden lernen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Osnabrück in diesem Jahr ganz besonders intensiv zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens. Von April bis Oktober gibt es rund 200 Veranstaltungen. Dabei sind Kongresse, Gesprächsreihen, Bürgerprojekte, es gibt Seminare, Kunstausstellungen. Das ist so viel, dass ich da gar nicht richtig durchblicke, ehrlich gesagt. Projektleiterin Patricia Mersinger kann da hoffentlich helfen.
Picken Sie sich bitte jetzt mal 3 Highlights raus, die uns jetzt, abgesehen von Kongressen und Tagungen, besonders in die Stadt locken. Uns Osnabrücker und unsere Familie.
Das ist die schwierigste Frage an eine Projektleitung natürlich bei über 200 Programmpunkten, wo wir eine sehr große Vielfalt haben, jetzt 3 auszuwählen. Aber immerhin darf ich ja 3. Also ich würde sagen, starten wir mal mit dem Beginn. Punch Agathe ist ein internationales Figurentheater mit der zentralen Figur. Die Punch Agathe ist 15 Meter hoch, die wird hier mit einem Kran hochgezogen. Und dann wird ein Figurentheaterstück auf dem Marktplatz im April stattfinden zur Eröffnung. Und daran werden auch junge Leute mitarbeiten zur Entwicklung weiterer Figuren. Und das wird man auch schon Tage vorher in der Stadt da und dort spüren, dass da was passiert. Ich glaube, das ist ein besonderes Highlight hier auch für die Bevölkerung. Dann werden wir die lange Kulturnacht haben. Das wird ein ganzes Wochenende sein. Wir fangen schon Donnerstagabend mit der ersten Probe an, die öffentlich hier auf dem Marktplatz sein wird. Am Freitag werden ganz viele Kulturorte geöffnet. Am Samstag die normale Kulturnacht von 18 bis 24 Uhr mit einer großen Aufführung hier auf dem Marktplatz, in der wir gerade arbeiten, 360-Grad-Konzert, wo wir die Friedensregion mit vielen Akteuren aus der Region zeigen werden. Es wird viel Musik, aber auch Sprechen sein und auch viel Licht. Wir werden eine Lasershow dazu entwickeln. Und am nächsten Tag wird es weitergehen auf dem Wall. Wir werden Teile des Walls sperren und dort ein großes Bürgerfest organisieren. Das war das Zweite. Jetzt darf ich noch was Drittes. Vielleicht mal eine kleinere Aktion. Wir planen mit vielen Kindern aus der Stadt, den Boden der Altstadt zu bemalen. Wir haben nämlich das Glück in dem Fall, dass der Altstadtboden nach dem Jubiläumsjahr erneuert wird. Und deswegen dürfen wir auch mit richtig festen Farben komplett den Altstadtboden bemalen. Und es wird sicherlich total toll, was da alles zustande kommt und wie sich aus vielen Einzelteilen dann auch puzzelartig ein Gesamtbild zusammenfügt.
Okay. Klingt doch schon mal vielversprechend. Mir gefällt vor allen Dingen auch, dass alles möglichst nachhaltig sein soll.
Inwiefern bleibt uns Osnabrückern denn dann noch was übrig von dem großen Jubiläumsjahr?
Also das war mir persönlich tatsächlich sehr wichtig von Anfang an, dass wir nicht einfach ein Event machen, wo ein Feuerwerk abgezündet wird aus Veranstaltungen und dann war es das. Man hat ein paar schöne Fotos und wenn es gut läuft, hat man vielleicht ein paar davon im Familienalbum. Aber wir möchten ja eigentlich fördern, dass neue Netzwerke entstehen, vor allen Dingen auch für junge Menschen, weil wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt und sehr stark die Frage gestellt, als dann der Ausbruch in der Ukraine war, was kann denn eine Friedensstadt eigentlich aktiv wirklich leisten? Und je mehr wir darüber nachgedacht haben, auch im Team, jeden Tag haben wir diskutiert, was müssen wir am Programm ändern, was passt vielleicht nicht mehr. Also das Feiern haben wir zurückgenommen. Am Anfang wollten wir eine große Feier machen, das passte irgendwie gar nicht mehr. Und da haben wir überlegt, dass wir wirklich diese Dialogprozesse und dieses Mutmachen von jungen Menschen fördern wollen. Und das in unterschiedlichsten Formaten. Wir möchten auch, dass junge Leute für junge Leute Programme entwickeln und dass hoffentlich viele Projekte entstehen, wo junge Menschen miteinander in Dialog gehen.
Also das, was bleibt, soll eher ein Gefühl sein, als dass es jetzt sich um Ausstellungen, um Skulpturen oder Ähnliches handelt.
Naja, was bleibt, ist, glaube ich, auch, wir haben ja hier eben so ein Intro gehabt von Akteuren, die sich vorbereiten schon aufs Jubiläumsjahr. Und wenn man mal überlegt, 200 Programmpunkte, ich habe vorhin gesagt, wahrscheinlich 1000 Leute sind schon dabei, zu texten, zu dichten, zu tanzen. Und allein das ändert den Blick auf die eigene Stadt Osnabrück. Weil wir leben in einer Friedensstadt. Wir haben vor Jahren mal Befragungen gemacht und festgestellt, ja, die Leute wissen das, aber sie verbinden emotional nichts damit oder wenig. Sie wissen, da gibt es einen Friedenssaal, da führen sie mal Leute rein und so. Aber dass sie selber sagen, ich lebe in einer Friedensstadt, weil, und mich interessiert das für die Zukunft, weil, da kommt wenig oder kam damals wenig. Und ich glaube und hoffe sehr, und dann wäre es für mich auch ein gelungenes Jubiläumsjahr, wenn diese Frage nach dem Jubiläumsjahr ganz anders beantwortet wird.
Nämlich wie?
Ich lebe in einer Friedensstadt, weil, und dann die eigene Antwort. Also zum Beispiel, dass man eben gemerkt hat, wie wichtig Dialog und Begegnung ist, dass man durch verschiedene Formate auch gelernt hat, das Geschichte tatsächlich zu reflektieren, auch was mit heute zu tun hat und mit meinem eigenen Handeln für die Zukunft. Und dass jeder, der hier lebt, auch was tun kann, nicht nur die Weltpolitik letztendlich die Lagen verändert. Das, denke ich, könnte ein gutes Ergebnis sein.
Kulturchefin Patricia Mersinger und ihr Orga-Team verfolgen echt genau den richtigen Ansatz, finde ich. Mir kommt aber gerade in den Kopf, dass auch so ein großes gemeinsames Gesamtprojekt von allen Osnabrücker Schulen und Kitas zum Westfälischen Frieden irgendwie toll gewesen wäre. Mit einer fetten Abschlussaktion auf dem Marktplatz. Steckenpferdreiten für alle oder irgendwie so. Wo einfach alle Osnabrücker Familien mitmachen müssen und einbezogen werden. So romantisch schwebt mir das gerade im Kopf rum. Keine Ahnung, ob das machbar wäre. Naja, wenn man es nicht organisieren muss, dann sagt sich das ja auch so leicht. Mehr als 2,5 Millionen Euro lässt sich die Stadt das gesamte Programm kosten. Im Vergleich dazu, Münster gibt nur halb so viel aus. 375 Jahre Westfälischer Frieden. Ab April startet dann das 7-monatige Programm in Osnabrück. Jeder Monat setzt einen anderen Schwerpunkt. Zum Friedenstag selbst, der ist dann am 25. Oktober, gibt's verschiedene große Aktionen in der Stadt. Ich bin total gespannt. Und zum Schluss noch ein Hinweis für alle Schnäppchenjäger. Der traditionsreiche Prelle-Shop, der ist in der Nähe des Osnabrücker Theaters, der zieht um. Ab heute, dem 6. Januar, beginnt in dem Schreibwarenladen der große Räumungsverkauf. Es gibt Bastelzeug, besondere Füller, Stifte, Karten, Schulranzen und das alles teilweise zum halben Preis. Durch den Umzug muss sich der Prelle-Shop nämlich ganz schön verkleinern. Ab März findet ihr ihn dann ein paar Häuser weiter in der Kranstraße Richtung Rathaus. Mich findet ihr auf jeden Fall wieder am 20. Januar hier mit einer frischen Folge. Hau in der Zwischenzeit gerne dein Feedback raus per Mail an osnabrück@antenne.com. Wenn du dabei noch ein bisschen mehr von dir erzählen möchtest, lese ich das auch immer sehr gerne. Und vielleicht sitzen wir zwei und mein Mikro dann auch irgendwann zusammen.
Zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem historischen Weihnachtsmarkt. Glühwein, Handwerkskunst und festliche Atmosphäre. Vom 25. November bis 22. Dezember. Mehr auf osnabrück-erleben.de.